Lieber Pfarrer Kafka, vielen Dank für diese Einführung und auch vielen Dank für diese Möglichkeit, innerhalb des Kirchentages auf dem Wege etwas zu diesem Thema sagen zu dürfen. Das heißt ja hier in Erfurt Licht auf Luther. Und meine Fragestellung ist, inwieweit man von Meister Eckhart her Licht auf Luther werfen kann. Denn hier in der Ausstellung im Stadtmuseum, da ist es doch eher so, dass Luther und das Mönchtum zwar in Zusammenhang gebracht werden, aber doch eher in einen gegensätzlichen Zusammenhang. Das kann man auch ganz gut verstehen, weil Luther ja zwar aus dem Mönchtum kommt, aber das Mönchtum auch verlassen hat. Und zu seiner Zeit war es wohl so, dass die Dominikaner, also die Prediger, der Predigerorden, in einer päpstlichen Auftragslage war, die stärker etwas mit dem Ablass zu tun hatte und stärker auch etwas zu tun hatte mit Inquisition. Der Gegner von Martin Luther in dem ersten Streitgespräch 1518 ist ein Dominikaner, der Kardinal Cajetan. Wenn wir jetzt aber zurückgehen und sozusagen unbefangen über die Zeit reden, in der der Dominikanerorden auch sehr gewichtig in Erfurt war, also die Zeit um 1300 herum, in der Meister Eckhart hier erst Prior war und später Provinzial und wo es ganz eindeutig auch Schriften von Meister Eckhart gibt, die hierher gehören, sowohl in den Kirchenchor als auch in den Bereich des Kapitelsaals und des Refektoriums im Kloster. Sind wir hier an einem Ort, wo wir uns fragen können, was ist denn von Meister Eckhart so als Licht durch diese 200 Jahre hindurchgegangen, dass es in gewisser Weise auch Luther berühren konnte? Zunächst einmal ist es so, dass Luther ja nicht von Meister Eckhart spricht, sondern wenn er von Mystik beispielsweise spricht, ein Wort, das Meister Eckhart eigentlich selbst nicht benutzt hat, das wir heute benutzen, um diese Tiefe der religiösen Erfahrung zu erkunden, die wir bei Meister Eckhart vorfinden. Also, was war denn überhaupt die Möglichkeit einer Brücke zwischen Luther und Meister Eckhart? Diese Brücke ist dadurch geschlagen, dass beide zunächst einmal, sage ich das ganz allgemein, religiöse Genies sind. Luther ist ein religiöses Genie, wodurch? Dadurch, dass er diese Gottesverbindung auf eine neue Weise für die Menschen begreiflich gemacht hat und in seiner Person auch in seiner Sprache, in seiner Theologie den Menschen nahebringen konnte. Das heißt, also es geht nicht bloß um eine Form von existenzieller, neuer, theologischer, gläubiger Erfahrung, sondern es geht auch um die ungeheure Fähigkeit, die Martin Luther hatte, Menschen dafür zu begeistern. Derjenige Autor, der in der Zeit der ersten Drucke am meisten um die Welt ging, das war Martin Luther, ein religiöses Genie mit Erfolg. Und man kann natürlich von heute her sagen, auch Meister Eckhart ist ein religiöses Genie mit einem relativ späten Erfolg, nämlich mit einem Erfolg, der gerade in unserem Jahrhundert und dem Jahrhundert zuvor seinen Siegeszug um die Welt angetreten hat, sodass dieser Meister Eckhart heute in viele, viele Sprachen übersetzt ist und dort auch zugänglich ist, von vielen Religionen wahrgenommen wird als eine Form christlicher Theologie, die ihn auch in anderen religiösen Anwegen zu Gott helfen können. Wir werden ja heute Abend ja hier in der Predigerkirche einen solchen musikalischen und textlichen Abend erleben, wo diese interreligiöse Form der Begegnung in der Mystik zelebriert wird. Nun, die interreligiöse Form der Begegnung in der religiösen Erfahrung ist nicht unmittelbar Luthers Angelegenheit. Luther hat sich eher abgesetzt in seiner Form des entschiedenen christlichen Glaubens von anderen Religionen, vom Islam, aber auch vom Judentum. Das ist bei Eckhart zu der Zeit noch keineswegs der Fall und wir kommen noch auf diesen kleinen Unterschied, der doch sich manchmal als großer Unterschied ausgewirkt hat, zu sprechen. Licht auf Luther. Wie konnte denn eine Gemeinsamkeit von vornherein im Anliegen zwischen dem Dominikanerprediger und dem Prediger Luther hergestellt werden? Der erste Punkt, den man da erwähnen muss, das ist die Bibel. Die Dominikaner durften nur ein Buch auf ihren Reisen mitnehmen. Und Reisen mussten sie ja machen, weil sie ja Bettelorden waren. In der Nähe hier, wenn sie Geld eingesammelt haben in den Gemeinden und ausgeholfen haben, aber eben auch auf ihren großen Reisen, die unternommen haben zu den großen Synoden in Bologna oder beispielsweise auch als Professoren nach Paris, wie Meister Eckhart, der dort zweimal Professor war. Auf diesen Reisen durften sie eigentlich nur ein Buch mitnehmen, das war die Bibel. Es war freilich eine lateinische Bibel und wir wissen natürlich genau, dass Luther so bedeutend ist, weil es ihm gelungen ist, die Bibel in deutscher Sprache den Menschen nahezubringen, und zwar in der Qualität einer bestimmten deutschen Sprache. Er war ja nicht der erste Bibelübersetzer ins Deutsche, aber er war der glänzendste Bibelübersetzer, der vor allen Dingen auch auf die griechische und lateinische Urschrift zurückgreifen konnte. Aber die Bibel, das heißt, die Bibel ist verbunden mit der Volkssprache, aber schon bei Meister Eckhart. Wenn Meister Eckhart eine Predigt gehalten hat, dann musste er die lateinische Lesung, die vorher war, selbstverständlich als allererstes ins Deutsche übersetzen. Denn nur in dieser deutschen Übersetzung war es ja für die Gemeinde zugänglich. Und er hat ja zu Gemeinden gesprochen, nicht nur zu Ordensangehörigen. Er war auch in Frauenklöstern tätig, wo die Frauen ja nicht Lateinstudium an erster Stelle setzen konnten, sondern auf eine Liturgie angewiesen waren, die sie auf Deutsch verstehen konnten. Und innerhalb dieses Austausches mit der Volkssprache ist, denke ich, Meister Eckhart ebenso bedeutend wie Martin Luther. Und zwar, weil er derjenige ist, der diese Volkssprache überhaupt für religiöse Fragen geschmeidig gemacht hat. Ich glaube, dass im Land Thüringen das noch nicht genügend gewürdigt ist, dass es diese Art von sprachschöpferischer Begabung bei Meister Eckhart gibt, die wir heute recht gut nachvollziehen können, obwohl wir gewisse Schwierigkeiten haben, weil die Worte zwar ähnlich klingen, aber im Mittelalter manchmal eine etwas andere Bedeutung gehabt haben, als wir heute aus ihnen heraushören. Nehmen Sie beispielsweise das Wort Gelassenheit. Ich denke, das hören wir heute mehr so in der Form von Unaufgeregtheit und Entspanntheit. Aber für Meister Eckhart war es eben doch eher so etwas wie ein gesamtes sich lassen können, also eine Überlassenheit. Das hören wir nicht sofort mit, wenn wir das Wort Gelassenheit einfach so nehmen, als wenn es zu allen Zeiten die gleiche Bedeutung gehabt hätten. Die Volkssprache, die Schöpfung der Volkssprache, Worte wie Wirklichkeit oder Worte wie Bildung stammen in unserer Sprache von Meister Eckhart. Er hat ihnen die entsprechende Prägung gegeben. Luther auf anderen Gebieten. Also man kann sagen, unterschiedlich ja, aber in gewisser Weise doch gemeinsam in dieser Bewegung zwischen Bibel und Volkssprache. Der zweite Punkt, der eine unmittelbare Berührung darstellt, wo Luther auch Meister Eckhart gelesen hat, das ist die Tauler-Ausgabe von 1507, die im Druck erschienen war und die ohne Namensnennung auch 7 Predigten von Meister Eckhart enthielt. Diese 7 Predigten hat Luther gelesen und wir kennen auch seine Randbemerkungen, die er positiv an den Rand dieser Lesung gesetzt hat. Das heißt, das sind Predigten über die Gottesgeburt im Menschen. Und Luther hat in seinen Weihnachtspredigten durchaus auch auf diese Gottesgeburt im Menschen Bezug genommen, ohne zu wissen, dass er dabei im Wesentlichen Meister Eckhart, aber auch, es war ja ein Taulerdruck, aber auch Johannes Tauler für sich nützlich gemacht hat, geistlich nützlich gemacht hat. Luther spricht später von dem fröhlichen Wechsel zwischen Mensch und Gott. Das ist ja dieser Wechsel, der in der Gottesgeburt dadurch stattfindet, dass Gott im Menschen gleichsam neu geboren wird, wenn dieser Mensch sich in seiner ganzen Lebensform Gott anvertraut. Und diese Unmittelbarkeit zwischen dem Menschen und Gott, das ist das, was Meister Eckhart und Luther auch sehr stark verbindet. Unmittelbarkeit heißt aber auch, dass Institutionen zurückgedrängt werden. Institutionen der Kirche in der Zeit um 1300, die Kirche fand das auch nicht so toll zu dieser Zeit. Und Institutionen werden umgestaltet, dann später in Luthers Kirchenreform, weil die alten Institutionen nicht mehr so ohne weiteres weitergetragen werden konnten. Das heißt, beide gehen davon aus, dass die eigentliche Beziehung zwischen Gott und Mensch vom Individuum selbst gestiftet und ausgehalten durchgeführt wird. Es muss sich selbst auf die Suche machen. Es kann diese Suche nicht von außen durch bestimmte Rituale garantiert bekommen. Es kommt sozusagen auf die eigenständige religiöse Erfahrung an. Luther hat einmal gesagt, die Erfahrung macht den Theologen. Experientia facit theologum. Und für Meister Eckhart ist zwar das Wort Erfahrung nicht im Zentrum, aber er spricht dann doch vom Erspüren Gottes, Befinden im Mittelhochdeutschen oder Befindlichkeit, wenn wir ein heute gebräuchliches Wort dafür benutzen. Die Frage nach, wie befinde ich mich, ist für Meister Eckhart außerordentlich wichtig. Erkunde dich selbst, und wenn du dich selbst erkundet hast, dann weißt du auch, wo du von dir ablassen musst. Das ist eine freie Übersetzung jetzt des Spruches, der vor der Kirche hier auf dem Boden ruht. Nimm dien selbes wahr, heißt er im Mittelhochdeutsch. Das heißt, hier diese Art von Unmittelbarkeit verbindet die beiden Theologen und Denker. Es gibt noch eine weitere Brücke, weil Luther ja eine sogenannte mystische Schrift, nämlich die Theologia Deutsch, die am Ende des 15. Jahrhunderts entstanden ist, selbst hat nachdrucken lassen, mehrfach nachdrucken lassen und auch mit Randbemerkungen versehen hat. Das ist eine Schrift, die nicht unmittelbar mit Meister Eckhart verbunden werden kann, aber die das gleiche Interesse an religiöser Unmittelbarkeit hat. Und wir müssen auch davon ausgehen, dass Luther, der ja in Magdeburg zur Schule ging, dort die Devotio Moderna kennengelernt hat, also eine in den Niederlanden entstandene Form von gelebter praktischer Frömmigkeit, die er sich angeeignet hat. Er hat auch oft die Brüder vom gemeinsamen Leben, wie sie hießen, hat er auch oft unterstützt. Er hat sie auch deswegen unterstützt, weil ein Teil von ihnen ja dann in die protestantischen Gemeinden umgewandelt worden ist, vor allen Dingen in der Gegend, in der ich als Professor gelehrt habe, nämlich in Schwaben, also um Tübingen herum. Also diese Beziehung zur Praxis einer gelebten Frömmigkeit, bei der man selbstständig darüber nachdenkt, wie man die einzelnen Formen der Jesusbegegnung in sein eigenes Leben überträgt, das hatte Luther sozusagen von der Schule her kennengelernt und hat es dann auch selbstverständlich weiter gepflegt. Gelebte spirituelle Praxis, das war mein dritter Punkt der Gemeinsamkeit. Der vierte Punkt ist, dass sich Eckhart und Luther gegen die religiöse Werkgerechtigkeit richten. Du darfst die Heiligkeit nicht auf deine Werke setzen oder durch sie zu erreichen versuchen. Die Werke heiligen uns nicht, sagt Meister Eckhart. Das ist in den Reden der Unterweisung oder Erfurter Lehrgesprächen einer frühen Schrift, die Sie sich ja hier auch per Internet ansehen können. Gegen die religiöse Werkgerechtigkeit. Meister Eckhart hat es mit Leuten zu tun, die ähnlich wie heute versucht haben, irgendeine Form zu finden, in der sie ihr Leben so gestalten können, dass sie davon Gewinn haben, dass es ihnen besser geht, dass sie mehr Energie entfalten oder wie immer man das heute nennen sollte. Nur damals war es halt so, dazu hat man verschiedene Angebote gehabt von den Orden und den religiösen Lebensgemeinschaften. Und natürlich sind viele von einer Stelle zur anderen gerannt, nicht? Ich rede um 1300, und haben gesucht, welches denn die beste Form, die beste Weise für ihr Leben sein könnten. Und Meister Eckhart hat ihnen gesagt, die Weise ist nicht entscheidend, sondern du sollst den ersten Schritt so setzen, wie deine Weise ist. Und wenn du dem konsequent folgst, dann musst du dich um die viele konkurrierenden religiösen Weisen und Angebote nicht weiter kümmern. Also eine gewisse Selbstständigkeit, ein Kampf gegen die religiöse Werkgerechtigkeit. mit der religiösen Werkgerechtigkeit ist freilich etwas anderes gemeint als das Wirken im Leben. Meister Eckhart hat die Einheit mit Gott vor allen Dingen als eine Wirkeinheit verstanden, als eine Einheit, die durch unser Handeln hindurchgeht. Er hat gesagt, das ist nicht immer eine Form des Bewusstseins, dass ich sozusagen mein Handeln mit bestimmten Gedanken und Gefühlen begleite, sondern dass ich in meinem Handeln tatsächlich das vollziehe, was Gott etwa beispielsweise mit seiner Schöpfung gewollt hat oder was Gott mit der Menschwerdung gewollt hat, dass nämlich alle Menschen menschlicher werden. So kann man die Botschaft von Meister Eckhart zusammenfassen. Also, es ging darum, durchaus zu wirken, aber, und jetzt kommt der entscheidende Punkt, dieses Wirken war nicht ans Kloster gebunden. Im 12. und 13. Jahrhundert gab es Laienbewegungen von Frauen und von Männern, insbesondere von Frauen, die innerhalb des normalen Herrschaftsgefüges von Klöstern sich nicht in der gleichen Weise frei und individuell, unauswechselbar als Persönlichkeiten fühlen konnten. Die Kirchengeschichte hat dieses Leben von Frauen ein wenig unterdrückt und hat sich immer nur an die Haupt- und Staatsaktionen der Mönche gehalten. Aber inzwischen wissen wir durch die Forschung, dass es sehr wohl Lebensgemeinschaften gab, die auch heute sehr genau geschildert werden, etwa in Lüttich. Das waren die Frauen, die versucht haben, ein neues Eucharistieverständnis, also ein neues Verständnis der Messe zu erzeugen. Oder Frauen in Straßburg, und auf diese Frauen will ich eigentlich kurz zu sprechen kommen, weil zwei Frauen in Straßburg lebten, die aus dem Adelstand sich hierher spirituell zurückgezogen hatten, die aber nicht in ein Kloster eintraten. Die eine trat zwar in den Stadtrat ein, aber sie selber führten ein Leben, in das sie dann die Mönche einluden. Und möglicherweise war Eckhart in einem solchen Haus auch einmal gewesen. Und jetzt haben wir einen gewissen Reflex dieser Begegnung von Meister Eckhart mit solchen Frauen in seiner Predigt über Maria und Martha. Die Predigt über Maria und Martha von Meister Eckhart ist relativ gut bekannt. Ich habe mich selber auch sehr intensiv ihr einigen Jahrzehnten gewidmet. Da geht es darum, Sie kennen wahrscheinlich die Bibelstelle, in der am Schluss im lateinischen Text Maria gelobt wird. Maria, damals wurde Maria von Bethanien als Maria Magdalena verstanden. Maria wird gelobt, weil sie die Optima Pars, den besten Teil, erwählt hätte. Und Eckhart dreht das ein wenig um, freilich nicht als Erster, sondern das ist im Dominikanerorden schon gelegentlich geschehen und sagt, wir müssen aber auch darauf achten, wie wichtig das ist, was Martha getan hat. Und jetzt hat er aber gesagt, es ist nicht nur nützlich, was sie getan hat, dass sie gekocht hat beispielsweise für Jesus, für den Gast, sondern es ist wichtig, dass sie als Tätige die Wirkeinheit mit Gott vollzogen hat. Das steht in der Bibel so nicht drin. Aber ein registerfreier Umgang mit der Bibel ist bis heute bei den Predigern üblich. Also, diese Martha, die war in ihrer Einheit mit Gott mitten durch ihr Gewerbe gegangen. Und der Ausdruck Gewerbe, den wir heute noch haben, stammt auch aus diesen Texten. Und er meint eben, dass innerhalb der rein weltlichen Tätigkeit, zum Beispiel des Kochens, später bei Teresa von Avila finden wir das mitten im Pfannkuchenbacken. Also da gibt es eine gewisse Tradition, die sich fortzeugt und nicht immer literarisch voneinander abhängt. Aber wenn wir jetzt davon ausgehen, dass es hier um ein Gewerbe geht, dann müssen wir vor Augen haben, es war nicht gedacht hier an fromme Frauen als Beginen oder als Klosterfrauen, sondern es war eben gedacht an diese Frauen, die als Laienfrauen weltlich gelebt haben, zum Beispiel eben dann Eckhart in Straßburg um diese Zeit begegnet sind. Die hat er sozusagen hier gewürdigt. Er hatte andere Predigten, wo er Maria Magdalena gewürdigt hat, als die erste Frau, die die Auferstehung gesehen hat. Muss man ja immer wieder sehen, dass die Frauen früher dran waren als die Männer, wenn es um dieses christliche Geheimnis in der Geschichte, in der erzählten Geschichte gegangen ist. Nun, ich springe zu Luther. Luther übernimmt diese Geschichte von der Aufwertung des Gewerbes, und zwar übernimmt er sie mehr von Johannes Tauler. Johannes Tauler, der Schülermeister Eckarts, hatte ja gesagt, wenn ich kein Mönch wäre, hielt ich es für eine gute Sache, wenn ich Schuhe machen könnte. Da muss man natürlich wissen, dass sein Vater Schuhmacher und Stadtrat in Straßburg gewesen ist. Das heißt also, die Gleichwertigkeit des weltlichen Berufes als ein Ruf Gottes, wie es ja bei Paulus steht, die Klesis, also die Berufung durch Gott, die Gleichwertigkeit des weltlichen Berufes wird hier von den Dominikanern unterstützt. Und das ist genau der Punkt, in dem Luther Tauler übernimmt, sogar wörtlich zitiert und vom Schuhmacher spricht und wie Tauler auch vom Mistkerner, der in seiner Arbeit gleichsam alles Gott zu Ehren tun kann. Müssen wir natürlich ein bisschen aufpassen, dass wir die Arbeit nicht überall gleichschalten. Bloß weil es einige historische Äußerungen darüber gibt, wie man Gott in die Arbeit hineinträgt. Was bei Luther aber neu ist, gegenüber Tauler und in dem Sinne auch gegenüber Meister Eckhart, ist, dass er die Tätigkeit der Juristen, die Tätigkeit der Ärzte, die Tätigkeit der Beamten auch zu würdigen weiß. Das musste er natürlich tun, weil er ja die Gesellschaft umgestülpt hat. Und weil sozusagen diese Dominanz der Kirchenordnung auch beispielsweise in Bildungsfragen zurückgenommen worden ist, also die Orden konnten die Bildung nicht mehr gestalten, sozusagen exempt, also unabhängig vom Stadtrat, sondern jetzt auf einmal mussten alle neuen weltlichen Berufe für sich für das einsetzen, was die Mönche vorher getan haben. Das können Sie übrigens im Stadtmuseum sehr schön ansehen, wie sich das verändert hat. Und da war es natürlich notwendig, auch gleichzeitig die Beamtenschaft zu würdigen. Und da gibt es ja eine ungebrochene Linie bis heute, bis etwa beispielsweise dann später zum Preußentum der Beamtenschaft, zum Obrigkeitsdenken. Also es gibt verschiedene Varianten, in denen sich das dann weiter bewegt hat. Aber was mir wichtig zu sein scheint, ist, alles geht auf die Aufwertung des Gewerbes zurück und auf die Aufwertung des weltlichen Berufes. Und wenn man eine Person sucht im Umkreis Luthers, die genau das repräsentiert hat, dann ist es seine Frau, Katharina von Bora. Denn Katharina von Bora hat ein Gewerbe betrieben. Die hat dafür gesorgt, dass im Haushalt Tiere waren, mit denen sie Handel getrieben hat. Zuerst mit Hühnern, später mit Kühen. Also Luther konnte sich ganz gut selbst erhalten, weil zu seinem Honoraren kam eigentlich der Gewinn der Tätigkeit des Gewerbes seiner Frau Katharina von Bora dazu. Insofern könnte man sagen, dass Katharina von Bora die erste protestantische, religiös motivierte Gewerbetreibende gewesen ist. Nun, es gibt also diese fünf Bezüge, die ich genannt habe, die von Eckhart bis zu Luther eigentlich ungebrochen weiterführen. Zu Luthers Zeit freilich waren diese Bezüge als solche nicht so sichtbar, weil Luther und die Dominikaner, ich habe es schon erwähnt, befanden sich eher über den Ablass und auch über die römische Inquisition im Gegensatz. Vielleicht möchte ich aber doch noch eine Bemerkung dazu machen, zur Ehrenrettung jetzt nicht der Inquisitionsdominikaner, aber zur Ehrenrettung der Dominikaner überhaupt in dieser Zeit. Denn Sie müssen bei Dominikanern dann auch, vielleicht etwas später, als Luther an Las Casas denken. An Las Casas Kampf für die Menschenwürde. Das ist ein Dominikaner. Und die dominikanische Spur über Vittoria und Las Casas im 16. Jahrhundert, also etwas zeitverschoben zu Luthers Auftreten, die ist bis heute doch sehr wichtig geblieben. Denn über diese Art von philosophischer Auslegung der Bibel, denn das haben die Dominikaner weitergetrieben, während Luther die stärker humanistische Auslegung der Bibel in den Vordergrund gestellt hat. Die philosophische Auslegung der Bibel hat eben dazu geführt, dass man die Menschenwürde und die Menschenrechte begründen konnte, auch für Heiden. Das suchen Sie mal bei Luther, die Menschenrechte für Heiden oder für Juden. Also ich sage das deswegen, damit nicht sozusagen nur eine einseitige Spur gelegt wird im Verhältnis von diesen Mönchen zu Martin Luther. Es waren unterschiedliche Auffassungen, die man auf Luthers Seite dann verteidigen kann gegen die Dominikaner. Also wir in unserer katholisch-theologischen Fakultät in Tübingen hätten nichts dagegen, wenn die Bannandrohungsbulle des Papstes gegen Luther sofort zurückgenommen werden würde, weil wir der Meinung sind, dass diese 95 Thesen alle in keiner Weise heute katholisch kritisiert werden müssten. Also das ist eine ziemliche Eindeutigkeit, die hier herrscht. Und deswegen erlaube ich mir, wenn ich das eine sage, aber auch das andere zu sagen, nämlich, dass die Dominikaner des 16. Jahrhunderts auch noch andere Möglichkeiten hatten, als bloß Ablass und Inquisition zu betreiben. Große Orden haben innere Spannungen. Große Kirchen haben innere Spannungen. Das ist bis heute so geblieben. Nun komme ich zu den Unterschieden, zu den fruchtbaren Unterschieden, über die man nachdenken kann, die auch Licht auf Luther werfen, zwischen Meister Eckhart und Luther zu sprechen, nachdem ich jetzt schon ein bisschen den Unterschied zwischen den dominikanischen Wegen und den Wegen der Reformation aufgezeigt habe. Das beginnt mit dem Wort Gottes. Woran hat Luther gedacht, wenn er Wort Gottes gesagt hat? An Paulus. Er ist der große Ausleger des Römerbriefes und anderer Paulusbriefe. Er hat andere Episteln, ja verstorene Episteln gehalten, die im Neuen Testament stehen, Hebräerbrief beispielsweise. Was ist aber bei Meister Eckhart das Zentrum des Wortes Gottes? Das Johannesevangelium. Und wenn Sie hier an der Tür, an der Eckhart-Tür hinschauen, dann sehen Sie, dass dort das Johannesevangelium im ersten Kapitel zitiert wird in Bezug auf Meister Eckhart. Das passt. Am Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott. Das ist die erste Zeile des Johannesevangeliums. Und für Meister Eckhart hieß das nicht am Anfang des Weltgeschehens. Also das war nicht so, als wenn Gott gleichsam die Welt ins Laufen gebracht hat und an diesem Anfang war das Wort, das er sprach, nicht? Also beispielsweise, es werde Licht, das Wort der Schöpfung, sondern für Eckhart war das, hat er übersetzt, im Anfang war das Wort. Das heißt, das Wort ist das Prinzip von allem, der Anfang, das Prinzipium von allem. Mit dem Wort fängt alles an. Und das hat er so ausgestaltet, dass dieser im Ursprung, dieses Verständnis im Ursprung, im Prinzip, dass das man nicht zeitlich denken kann. Das heißt, dieser Anfang, im Anfang war das Wort, das ist jetzt. Also stellen Sie sich mal eine Dimension vor, die quer zur Zeit steht, also nicht an der Linie, auf der die Zeit abläuft und da irgendwo mal die Welt geschaffen worden ist, nicht Leute darüber streiten, ob das Evolutionslehre ist oder Kreationismus. Also diese Überlegung können Sie beiseite tun, jedenfalls wenn es sich um Meister Eckhart handelt, sondern bei Meister Eckhart würde in diesem Augenblick Gott die Welt nicht schaffen, wäre sie nicht da. Sehr ungewohnt. Nicht so ganz leicht zu denken, aber von einer tiefen Gläubigkeit und Frömmigkeit erfüllt, im Anfang, das heißt jetzt im Prinzip, unter allen Umständen, immer schon, jetzt ist das Wort. Und das Wort ist gültig, das heißt, er hat eine Vorstellung von einer Offenbarung, also dass Gott sich offenbart und dadurch die Welt überhaupt ist zu jeder Zeit. Und zugleich sagt er, und das ist das jetzt, was ihn in besonderer Weise auch zu der Zeit als Dominikaner auszeichnet, zu gleicher Zeit ist dieses Wort offenbar im Sinne einer Offenbarkeit. Also eine Offenbarung, dann denken wir ja, jemand kommt und erzählt einem was ganz Neues, nicht? Und dann hat man eine Offenbarung. Bei Eckhart ist das nicht so, sondern das heißt, jetzt ist die Welt erschlossen und für uns lesbar. Das ist sozusagen eine Art Ermächtigung des Menschen, die Welt zu verstehen. Das heißt, von dieser Aussage des Johannesevangeliums aus setzt Meister Eckhart, wie die Dominikaner zu dieser Zeit, auch Thomas von Aquin, auf Vernunft. Das heißt, was wir heute in unserer Wissenschaftslehre für möglich halten, nämlich, dass der Mensch sich über sich selbst verständigen, sich selbst manipulieren, neue Welten, neue Gesellschaften schaffen kann, das ist von da aus eigentlich erschlossen. dieses große Freisetzen der menschlichen Macht, die ihm von Gott gegeben worden ist, dadurch, dass die Offenbarung für jeden im Verstehen, in der Vernunft so erschlossen ist, dass er gleichsam wissenschaftlich die Welt verstehen kann. Ich kann natürlich sagen, da könnten wir noch ein paar Einschränkungen anbringen. Das können wir machen, das will ich jetzt aber nicht so weit verfolgen, weil mir geht es um was ganz anderes. Mir geht es denn darum, was ist bei Luther anders? Bei Luther steht der Glaube viel mehr im Vordergrund als die Vernunft. Man kann freilich darin auch eine Gemeinsamkeit sehen, weil im Anfang war das Wort, das ist ja ein Glaubenssatz. Also der Glaube setzt die Vernunft in Bewegung. Es ist nicht so, als wenn die Vernunft den Glauben kontrollieren könnte. Er ist sozusagen der Beweggrund. Aber angewiesen ist man auf Beweisgründe. Und da denkt Luther anders. Luther denkt eher daran, dass ich als Einzelperson gefestigt bin in meinem Geborgenheit, in meinem Vertrauen in das Wort Gottes als ein Versprechen, promissio Dei. Also Gott hat gleichsam mein Heil versprochen, hat es zugesagt. Und in diese Zusage muss ich mich hineingeben und muss ihr fest vertrauen. Damit besiegt Luther auch seine Ängste, die er ja existenziell nachvollziehbar sehr stark gehabt hat. Er hat ja, ich meine, bei Luther gibt es Angst vor dem Teufel, bei Eckhart gibt es den Teufel nicht. Jedenfalls hat er sich nicht näher mit ihm beschäftigt. Wie auch immer, worauf ich hinaus will, ist, dass diese Spannung zwischen Glaube auf der einen Seite, der existenziell den Menschen von innen her bewegt, und der Vernunft, die den Glauben auslegt, diese Spannung kann natürlich auf verschiedenen Ebenen ausgetragen werden und ist auch ausgetragen worden in der Geschichte. Es ist eine Spannung, die ich für gut halte. Also ich würde diese Spannung lieber anerkennen als einebnen. Es gibt sozusagen keinen schlüssigen Überbau, von dem aus man sagen könnte, einer von den beiden hat recht. Aber wenn beide miteinander reden können, dann können wir uns auch vielleicht besser über solche Dinge wie Menschenwürde verständigen. Also auch über die Dinge, die hinter der noch kommenden Schweigeminute stehen werden. Ein zweiter Punkt. Also jetzt habe ich zunächst gesprochen, Wort Gottes. Wie versteht das Luther, wie versteht das Meister Eckhart? Ein zweiter Punkt ist die Frage nach der Erlösung des Menschen. Also bei Eckhart heißt das Gerechtigkeit Gottes. Und wir sind gewohnt, seit Luther von der Rechtfertigung zu sprechen, von der Justificatio Impii, von der Rechtfertigung des Sünders. Bei Eckhart ist Gottes Gerechtigkeit gleichsam gebunden an das, was wir von Gott erfahren haben im Laufe der Geschichte des Wortes Gottes. Das heißt, bei Eckhart muss Gott dem Sünder vergeben. Er muss Gott, weil er die Liebe ist. Gott ist die Liebe und Lieben kennt keine Grenzen. Deswegen muss Gott dem Sünder vergeben und wenn er es dadurch auch tut, dass er selber Mensch wird und alles erleidet, was ein Mensch erleiden kann. Das alles zusammengezogen heißt bei Eckhart in der Kurzformel Gott muss. Bei Luther muss Gott nicht. Sondern bei Luther ist Gott souverän. Und wir können uns zwar tief in das Vertrauen hineinbegeben, aber das letzte Wort hat immer Gott. Und das letzte Wort wissen wir nicht. Das heißt, es gibt ja in der Bulle gegen Meister Eckhart den schönen Satz, ein Meister aus deutschen Landen, der mehr wissen wollte, als nötig ist. So steht das dann in dieser Verurteilungsbulle. Ja, in der Tat, Eckhart wollte wissen und er meinte, man könne das, was im Glauben gesagt wird, wenn man den Glauben gleichsam wirklich durchdenkt, könne man das wissen. Und dann weiß man, dass Gott nicht anders handeln kann, weil er die Liebe ist. Aber bei Luther ist das anders. Er hat eine andere philosophische Schulung, in der unterschieden wird von dem, was wir über Gottes absolute Potenz nicht wissen können, also über seine Souveränität nicht wissen können, und dem, was wir wissen können. Und was wir wissen können, das steht eben in der Schrift. Das heißt, es ist ein Wissen, das schon bereits in eine menschliche Form gegossen ist und vielleicht uns hilft, die Welt zu regieren oder unsere Gemeinschaften zu pflegen, aber was hilft uns nicht, in die Souveränität Gottes selbst vorzudringen? Das hätte Luther als ein sehr großes Wagnis, bei dem man stark abstürzen kann, betrachtet. Das muss man in vor Augen haben. Das ist auch philosophisch der Unterschied in der Art der Ausbildung, die beide genossen haben. Luther eher im Occamismus, der hier in Erfurt ja auch sehr stark war, und Eckhart eher in der großen Schule der dominikanischen Theologie des Thomas von Aquin, was nicht heißt, dass er dem immer gefolgt hat, dass er dem immer gefolgt ist. Sonst wäre er ja nicht verurteilt worden, wenn er während seine Schriften nicht verurteilt worden. Er selber persönlich ist ja nicht verurteilt worden. Also das macht einen Unterschied aus in der Frage der Rechtfertigung. Also muss Gott oder unterstellen wir, dass es ein Versprechen Gottes gibt, das aber letztlich er in eigener Souveränität handhabt. Das ist der Unterschied, das ist der Unterschied im Akzent. Und es ist ganz klar, daraus ergibt sich beispielsweise, dass der Sünder immer schon bei Eckhart in dieser Zuwendung, in dem jetzigen Augenblick, immer schon im Raum des eigenen Freispruchs sich befindet. Eckhart hat das sogar den Stadträten von Erfurt deutlich gemacht, indem er gesagt hat, also wenn ihr gerade in Sünde seid und ihr stiftet etwas, dann ist das nicht verloren. Weil Gott euch auch als Sünder achtet und euch jederzeit im Vorhinein die Hand bietet, euch zu ändern. Das heißt, also, ich habe das präventiv genannt, also so eine Art präventives Gerechtigkeitsangebot. Und bei Luther ist es doch eher gedacht, wie zum Beispiel bei Thomas von Aquin, als ein Angebot an den Sünder, der zerknirscht, um das Vertrauen zu Gott erneuert. Ein Nachhinein. Luther hat ja deswegen auch gebeichtet. Und nun gut, das ist ein Thema, das will ich jetzt nicht weiter verfolgen, sondern ein anderes Thema noch daran schließen. Das hat etwas zu tun mit dem Wort Gottes und mit der Gottesgeburt im Menschen, nämlich bei Eckhart mit der Menschwerdung oder der Inkarnation Christi. Denn die Inkarnation Christi und die Menschwerdung Christi ist von vornherein in dieser Heilszuwendung Gottes geborgen. Also, wenn man so will, die Menschwerdung Gottes geschieht immer und an jedem Menschen. Das heißt, jeder Mensch, auch Muslime und Juden, tragen in sich das Merkmal der Aufwertung des Menschen dadurch, dass Gott Mensch geworden ist. Das ist heute noch ein abenteuerlicher Gedanke. Und dieser abenteuerliche Gedanke, der findet sich so bei Martin Luther nicht. Und das kann man ganz indirekt ganz schön erschließen. Ich habe mich mal beschäftigt mit dem Bauernkrieg und mit der Memminger Erklärung der Bauern im Hinblick auf die Rechtfertigung ihres Aufstandes. Und da heißt es, wir alle sind doch gleich, in gleicher Weise durch das Blut Christi erlöst. Da haben sie dieses Lutherische. Luther hat ja diese Freiheit auch sehr stark, die für alle Christen gilt, in gleicher Weise betont. Wir alle sind durch das Blut Christi gleich. Das heißt, die Erlösung geschieht durch das Kreuz und durch das Blut Christi. Die geschieht nicht unmittelbar schon dadurch, dass Gott Mensch wird und dadurch natürlich auch das Todesschicksal auf sich nimmt. Also es ist eine andere Akzentuierung, ob ich jetzt beispielsweise sage, alle Menschen sind gleich, weil sie von Gott geschaffen sind oder weil Gott sich ihnen zugewandt hat in der Menschwerdung. Oder ob ich sage, nur die Christen sind gleich, ja, weil sie durch das Blut Christi erlöst sind und das durch die Taufe daran durch die Taufe darin eingefügt worden sind, dass sie durch das Blut Christi erlöst sind. So haben die Bauern das gemeint. Die haben das durchaus in einer geschlossenen christlichen Gesellschaft so verstanden. Und ich glaube, das ist das, was heute bei Meister Eckhart hinausführt über ein bloßes innerchristliches Verständnis. Weil darin eben auch in diesem Inkarnationsdenken, die Menschwerdung ist die Aufwertung jedes Menschen unabhängig davon, ob er getauft ist, ist eine Herausforderung. Das ist nicht nur eine Herausforderung für die evangelische Kirche, sondern auch eine Herausforderung für die katholische Kirche und wird es auch weiterhin bleiben. Und es mag vielleicht deswegen sein, dass ich noch am Schluss meines Vortrages auf die Rezeption zu sprechen komme, die beide erfahren haben, Meister Eckhart und Martin Luther. Da gibt es nämlich auch noch eine sehr interessante Gemeinsamkeit. Sie wurden nämlich national. Also Luther ist doch der große Nationalheld im 19. Jahrhundert, aber auch in bestimmten Passagen der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts. Man muss nur daran erinnern, welche Reformationsfeste national gefeiert worden sind und Deutschtum und Luther sozusagen zusammengetan haben in einer Weise, die Luther nie bejaht hätte. Für ihn war Deutsch Volkssprache. Also wenn er sagt, ein Deutsch Theologie zu dem Werk, das er herausgebracht hat, da hat er nicht gedacht, das ist jetzt nationale Theologie, wie die Nazis gesagt haben, sondern hat er gedacht, das ist Theologie in der Volkssprache, so wie er sie auch in seinen Predigten in der Volkssprache verkündet hat. Also nationalsozialistische oder schon vorher nationale Verwirrung von Luther, das ist das eine. Und die nationale Verwirrung um Meister Eckhart ist das andere. So Rosenberg, der Meister Eckhart als denjenigen gelobt hat, der endlich mal eine nationale Theologie entworfen hat. Eckhart hatte sowas überhaupt nicht im Sinn. Eckhart hat eben auch an Deutsch als volkssprachlich gedacht und nicht als etwas Nationales im Mittelalter, sowieso undenkbar, wo die verschiedenen Reiche auch ganz verschiedene Sprachen unter sich hatten, wo beispielsweise die Deutschen mit den Engländern, denken Sie jetzt an Brexit, aber die Deutschen mit den Engländern in einer sogenannten Nation saßen in Paris. Oder auf dem Konstanzer Konzil saßen die Deutschen mit den Böhmen zusammen und den Polen in einer Nation. Ne? Das heißt, dieses Denken ist eigentlich im Mittelalter ebenso in der frühen Neuzeit völlig unbekannt, dieses nationalistische Form des Denkens. Und in dieser Hinsicht sind beide als Heroen des Nationalismus verfälscht worden, gemeinsam. Und natürlich waren es diejenigen, die Luther verfälscht haben, die hatten auch eine Neigung dazu, Eckhart in dem Sinne zu verfälschen. Und wir haben es in den letzten Jahrzehnten gelernt, uns von dieser Art von Verfälschung zu distanzieren. Und wenn wir beispielsweise deutsche Mystik sagen und das Buch, das 1857 erschienen ist, mit diesem Titel und nur Meister Eckhart herausgebracht hat, dann hat der Herausgeber Pfeiffer eben auch nicht gedacht, jetzt mache ich nationale Mystik, sondern er hat gesagt, das ist eben das, was wir international auch haben, aber in deutscher Sprache im Mittelalter. Also es geht um eine bestimmte Sprachgestaltung, die auch bis heute wichtig ist, weil in dieser Sprachgestaltung schlummern viele Dinge drin, die anderswo nicht zu haben sind. Ich nutze immer gern das Beispiel Wirklichkeit, weil die meisten denken heute, wenn sie das Wort hören, an Realität. Aber mit Wirklichkeit ist Wirken gemeint. Und eigentlich verbirgt sich dahinter das Wirken Gottes. Also ob die Säkularen die Wirklichkeit in den Mund nehmen, wissen, dass dieses Wort einmal aus der Religion heruntergefallen ist und eigentlich meint, dass Gott der ewig Wirkende ist, das haben wir natürlich heute in gewisser Weise vergessen. Wir könnten aber auch religiöse Hintergründe in unserer Sprachgebung wieder zum Leben erwecken und uns fragen, warum das unter Umständen heute noch Menschen interessiert. Nun, die zweite Schlussbemerkung, die ich gerne machen möchte, da geht es nicht um Verfälschung, sondern da geht es um die Frage der Achtsamkeit auf Meister Eckhart und Martin Luther. Und damit möchte ich kurz zu sprechen kommen auf den Besuch von Papst Benedikt XVI. Im Jahre 2011 in Erfurt. Denn vor diesem Besuch hatte ich auf entsprechenden Kanälen dem Papst empfohlen, er möge im Augustiner den Meister Eckhart erwähnen als eine vorreformatorische Figur, mit der man ganz gut ein ökumenisches Gespräch anfangen könnte. Es ist mir zwar mitgeteilt worden, dass dieser Zusammenhang schriftlich präsent war, aber der Papst hat auf Meister Eckhart verzichtet, als er nach nach Erfurt kam. Er hat stattdessen Radigundis, die heilige Radigundis und den heiligen Bonifatius, der jetzt bald auch hier wieder aufgestellt wird, erwähnt. Und jetzt können wir natürlich darüber nachdenken, aus welchem Grund das so war, aber das überlasse ich jetzt jedem Einzelnen. Danke Ihnen fürs Zuhören. Thank you.